Ruhe bitte, Aufnahme läuft für den BRC-Podcast. Folge Montag, 24. April 2023. Wir könnten einfach jetzt eine halbe Stunde lang nur O-Töne von Jörg Föste hören.
Machen wir das doch.
Zum Beispiel den hier.
Heute können wir festhalten, sind wir schlicht zu Staub zerfallen.
Wir hätten noch ein paar mehr aus der Kollektion.
Hat mir schon gefallen. Machen wir weiter.
Zum Beispiel der hier.
Die Zielsetzung muss nach diesem Spiel schon sein, dass wir hoffentlich unfallfrei mit dem Bus nach Hause kommen.
Damit könnten wir jetzt eine Folge füllen, aber wir hätten auch noch einen sehr spannenden Studiogast da.
In der Tat. Wir haben, ich habe ihn mal genannt, den Mann der Zahlen. Ich hoffe, das stimmt. Per Pütz, Co-Trainer des BRC.
Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Danke. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Ja, wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Per über die Frage, was denn da im Kontrollraum, wir haben nur Beschreibungen bekommen von den diversen Monitoren des Videoschnitt- und Analysesystems. Wir wollen heute die Matrix BRC lüften. Das ist eigentlich das Ziel für heute, ne?
Ich stelle mir das wirklich vor wie bei so einem großen TV-Sender in der Regie, im Trainer, im Raum der Trainer.
Er lacht milde. Er lacht
ein paar mehr Regler haben wir schon. Wir müssen ja auch Videos schneiden. Ne?
Genau. Ja, mal gucken, was wir da heute rauskitzeln können darüber, wie da so gearbeitet, analysiert wird, taktiert, Taktiken, Matchpläne entwickelt werden beim Bergischen HC. Was auch immer der Matchplan für das Spiel, das ist jetzt böse, wenn ich das sage, aber was auch immer der Matchplan für das Spiel gegen Lemgo war, er hat nicht so ganz funktioniert. Warum auch immer, das werden wir nochmal nacharbeiten. Willkommen damit zu diesem BRC-Podcast. Thomas Tom Rademacher ist da aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Hallo alle zusammen.
Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in diese Löwenzeit. Wollen wir erstmal das Unangenehme hinter uns bringen?
Ist jetzt keine große Kunst herauszufinden, dass man da vielleicht nicht ganz zufrieden war.
Ja, das war eine ordentliche Packung. Wir hatten ein unangenehmes Spiel erwartet, dass der BRC da auswärts beim TBV Lemgo Lippe hatte. Es wurde schmerzhaft, was das Ergebnis angeht. Eine 10-Tore-Niederlage, 28-38 aus BRC-Sicht jetzt gerechnet. Das war noch mehr, als man erwarten konnte vorab.
Definitiv. Also man muss natürlich zur Ehrenrettung vielleicht mal erwähnen, dass Lukas Stutzke und Tom Kara Nikolaisen gefehlt haben. Beides Innenblockspieler. Dadurch musste eben Frederik Ladevogel durchspielen, erstens im Innenblock und zweitens war dann lange Chaba Sütsch eben auf der Platte, der ja in dieser Saison noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Das ist natürlich irgendwie schon eine gewisse Hypothek. Allerdings hat man gut angefangen. Lemgo hat zunächst sich echt schwer getan, auch gegen die Abwehr zu besonders guten Chancen zu kommen. Und die ersten, weiß ich nicht mehr, 15, 20 Minuten waren ja durchaus nicht nur okay, sondern man ist so ein bisschen ja sogar auf die Siegerstraße eingebogen. Also 11-8 geführt, 12-9 geführt. Das ist ja zunächst mal in Ordnung. Aber dann kam eine Änderung eben von Florian Kehrmann, der mehr eben auf die Zweikämpfe gesetzt hat, mehr wollte, dass seine Spieler eben auf 6 Meter rankommen. Und das ist dann halt extrem gut gelungen. Und ja, wie Jörg Föste gesagt hat, in der zweiten Halbzeit ist der BRC dann halt wirklich komplett zu Staub zerfallen, in sich zusammengebrochen, kann man ja nennen, wie man will. Nur es ist natürlich echt besonders übel, dass man sich dann so ergibt in dieser Niederlage. Ich finde, das kann man schon einfach so sagen. Und es war halt nicht das erste Mal, dass man einfach hinten dran ist, das Gefühl hat, heute geht vielleicht einfach nichts, läuft, funktioniert nicht, sportlich. Und dann akzeptiert man das halt so. Jetzt natürlich nicht die ganze Mannschaft, aber vielleicht Teile der Mannschaft. Und aus meiner Sicht wäre es das 5. Mal in der Saison schon gewesen, dass das passiert ist. Und das ist schon ein bisschen viel.
Wir können mal reinhören, wie Jörg Föste und Jamal Naji das anschließend im Interview mit dir kommentiert haben.
Zur Wahrheit gehört, dass wir sehr gut starten, dass wir eine Situation hatten, wo wir mit 4 weggehen können, einen technischen Fehler produzieren und im Gegenzug dann auf +2 gestellt bekommen. Das ist im Handball manchmal schon in gewisser Weise ein Fingerzeig dafür, dass man ein Auswärtsspiel vielleicht nicht so souverän bestreiten kann, wie man das bei der Kulisse machen sollte. Es gibt die rationale Begründung, dass einfach Dinge vorne gegen dich laufen und hinten dann ebenso. Und dann in der Addition sind es 10 Nachteile und es gibt eine Klatsche. Das ist das eine. Das zweite: Man darf aber erwarten, dass man sich gegen dieses Schicksal stemmt. Und das habe ich heute vermisst.
Wir haben heute im Innenblock, auch wenn Chaba und Fred das wirklich gerade am Anfang gut gemacht haben, haben wir nie in unser Spiel gefunden. Das ist selbsterklärend. Und dass wir gerade mit den Alternativen Korre und Lukas hier sicherlich ein besseres Spiel in der Abwehr machen, ist auch selbsterklärend. Aber wir dürfen uns ja nicht unserem Schicksal ergeben, dass sie nicht da sind und wir deswegen hier nichts holen können oder mal ein 0-3-Lauf uns so weit nach unten reißt, dass wirklich die Hälfte der Jungs die Köpfe hängen lässt. Das geht nicht. Das müssen wir schleunigst verbessern. Da müssen wir den Impuls wirklich verbessern, aus dieser Opferrolle rauszukommen, dass alle gegen uns sind. Nein, wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen versuchen, die Situation zu ändern. Manchmal geht's, manchmal klappt's nicht. Aber das war für heute von vorne bis hinten in der Abwehr nichts. Und so kriegt man eben, ich weiß gar nicht, 35 Gegentore?
38.
38 Gegentore, ja. Das ist selbsterklärend deutlich zu viel.
Ja, du hast im Nachgang auch noch mit Linus Andersen gesprochen über dieses Spiel, der nochmal ja auch das Thema Motivation und Teamgeist recht deutlich mit formuliert hat.
Ja, ich weiß, soll ich ehrlich sein, also ich weiß nicht, in der ersten Halbzeit auch, wir führen mit 2 oder 3 und ja, war einfach zu schlecht. Also man sieht nicht, dass wir hat 2-3 vor und zweite Halbzeit, das ist einfach peinlich und da, wenn nicht klappt, dann müssen wir spielen mit Herz und dann das schaffen wir nicht und das zu viele Spiele, wir haben so gespielt jetzt. Kann nicht so sein, dass wir verlieren mit 10, also das ist einfach schlecht. Du hast einen Tag, das nicht funktioniert und nicht dein Tag, musst du einfach kämpfen und spielen wie eine Mannschaft und heute haben wir nicht wie eine Mannschaft gespielt.
Heute waren wir keine Mannschaft. Klare, deutliche Worte von Linus Arnesen, der ziemlich bedient war nach diesem Spiel.
Ja, also es war durch die Bank, ich nehme an, Mannschaft, Trainer, Umfeld, Fans, da habe ich jetzt mit niemandem gesprochen, aber doch, sogar als ich auf dem Weg in den Presseraum war, habe ich auch den Zorn von Fans mitbekommen. Also es werden alle sehr unzufrieden mit diesem Spiel gewesen sein und kann ja nur Anlass sein, das vielleicht dann zu ändern und sich dann in Zukunft mal anders zu präsentieren in solchen Situationen, auch wenn man vielleicht dann trotzdem nicht als Sieger das Eis verlässt. Du weißt, was ich meine.
Dann fragen wir einen, der mit daran arbeiten muss, dessen Job das mit ist. Per Pütz, wie weit seid ihr schon in der, zunächst mal innerhalb des Trainerteams, Aufarbeitung, Analyse dessen, was da am Samstag passiert oder nicht passiert ist?
Ich denke, wir sind noch mittendrin. Ich glaube, dass Jörgs Analyse ziemlich treffend ist. Rational kann man sportliche Gründe ganz gut finden, glaube ich, für das Spiel. Aber natürlich ist uns das jetzt mit Sicherheit schon 2-3 Mal zu oft passiert, dass sich dann einfach, dass so viele Dinge zusammenkommen. Und mit Sicherheit müssen wir daran arbeiten, dass wir uns da eben mehr gegen wehren und weiß nicht, so wie man so sagt, das Glück irgendwie jetzt versucht zu erzwingen. Da müssen wir mit Sicherheit dran arbeiten.
Also was ich interessant dran finde, dass man ja das so ein bisschen gegen Hamburg geschafft hat. Die erste Halbzeit war ja auch ein bisschen zum Wegrennen, was die Abwehr betrifft. Und da hat man sich ja auch da rausgezogen. Wie ist das denn? Also warum, dann hat man sogar noch ein Erfolgserlebnis. Warum lernt man denn daraus nicht? Kannst du das irgendwie erklären?
Also ich glaube, da gibt es jetzt keine allgemeine Erklärung für. Man sieht das ja im Sport jede Woche irgendwo. Aber die Rhein-Neckar Löwen werden letzte Woche Pokalsieger und verlieren jetzt mit 14 Toren in Berlin. Das ist ja quasi 1-1 das Gleiche. Das ist halt manchmal wirklich einfach, wenn man einen Lauf hat, dann funktionieren auf einmal viele Sachen, wie jetzt eben bei Lemgo auch in dem Spiel. Da funktioniert dann eben ab der 20. Minute auch alles. Ja, und das ist einfach halt nicht beliebig wiederholbar gute Leistung oder dann eben auch so eine gute Reaktion. Ja, und deswegen glaube ich, gibt es da keine einfache Antwort drauf.
Na gut, das ist vielleicht ein bisschen tröstend. Es passiert anderen auch. Flensburg ja auch im Europapokal, sensationelle Niederlage. Hätte ich niemals mitgerechnet. Haben ihr eigenes Final Four in der European League verpasst, was eigentlich, sagen wir mal, fest eingeplant war, das zu Hause dann auch zu schaffen und zu spielen. Ja, ne, können Sie jetzt zugucken, wie Göppingen zum Beispiel versucht, das zu gewinnen. Ne? Göppingen ist es und Berlin, meine ich. Ne?
Ja.
Ja, genau, die es erreicht haben. Ja, und was man auch sagen muss, ich glaube natürlich aus BRC-Sicht ist das vielleicht schon einer dieser Punkte, wenn man sich noch weiterentwickeln will, wenn man wirklich dann mal ein positives Punktekonto am Ende der Saison haben will, würde man sich schon einen Gefallen tun, diese Schwäche, die dann auch eben Top-Teams mal an den Tag legen, eben selber nicht zu zeigen. Ja, das sehe ich schon so. Ich glaube, dass das schon zu verhindern ist. Ich glaube, dass das einfach eine mentale Geschichte ist.
Ja, um da noch den Haken drunter zu machen, wir hatten ja sozusagen den Cliffhanger aus der letzten, beziehungsweise vorletzten Folge, als Jörg Föste dir angedeutet hatte, nach Lemgo reden wir über Ziele. Er hat sie erstmal, wie eben schon gehört, etwas kleiner gehängt.
Die Zielsetzung muss nach diesem Spiel schon sein, dass wir hoffentlich unfallfrei mit dem Bus nach Hause kommen. Zum Glück ist es nicht so weit.
Das war die eher amüsante Antwort auf die Frage, aber er hatte auch noch eine etwas ernsthafte sportlichere.
Also nach dem Spiel kann es nur eine Vermeidungszielsetzung sein. Wir müssen verhindern, dass uns diese aus BHC-Sicht im Prinzip sehr positive Saison nicht auf der Zielgeraden verhagelt wird. Und mit Leistungen wie heute wird das geschehen und wir müssen daran arbeiten, dass wir das nicht zulassen.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, finde ich. Und was ich mal auch positiv erwähnen möchte, ist, es gäbe bestimmt Clubs, bei denen nach so einem Spiel einfach irgendwelche Wischi-Waschi-Aussagen in die Welt gesetzt würden und dass da nicht viel käme. Ich finde, man benennt das doch hier sehr klar. Egal, ob es der Trainer ist, Geschäftsführer oder auch mit Linus Arnes und jetzt der Kapitän. Man geht doch sehr offen damit um und ist da auch, sag ich mal, offen für die Kritik und kritisiert sich auch selbst. Das finde ich doch positiv auch. Finde ich auch, ist nicht selbstverständlich, erlebt man nicht immer so.
Rudelfunk.
Wir wollen in diesem BRC-Podcast ja mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, Einblick geben in die Arbeit von Mannschaft oder Trainern. Dinge, die man vielleicht nicht so ohne weiteres als Zuschauer, Fan am Fernseher oder in der Halle beobachten kann. Ihr als Trainer gespannt in einer Situation wie am Samstag, wenn ihr merkt, hey, es läuft nicht, wir müssen jetzt reagieren, andere Taktik versuchen, andere Spieler möglicherweise bringen. Wie läuft das ab? Wie kommuniziert ihr? Wer gibt dann welchen Impuls und wie trefft ihr dann die Entscheidung, wie ihr reagiert?
Also zum einen haben wir eine Statistik auf der Bank, jetzt seit ein paar Spielen auch digital mit technischer Unterstützung auf dem Tablet. Ja, da versuche ich auch quasi während des Spiels schon einen guten Blick drüber zu haben, um Jamal vielleicht auf irgendwelche Auffälligkeiten entweder hinzuweisen oder wenn er eine Frage hat, quasi ihm da einfach zeitnah darauf antworten zu können. Und ansonsten tauschen wir uns dann eben einfach im Spiel über Möglichkeiten aus. Man hat natürlich auch im Vorfeld des Spiels schon gewisse Dinge vielleicht überdacht, Eventualitäten bedacht.
Was, nur um so ein Beispiel zu haben, was ist was, wo du sagst, ihr habt natürlich auf der Bank am Spielfeld dran nochmal eine andere Perspektive, als der Zuschauer sie vom Fernseher in der Halle hat. Wenn du jetzt in die Zahlen reinschaust, wo sind da manchmal Dinge drin, wo du sagst, hey, das hättest du, wenn du jetzt da oben auf der Tribüne oder zu Hause vom Fernseher gesehen hättest, nicht gesehen, anders gesehen. Was sind das für Punkte, die man da entdeckt?
Also vielleicht zum Beispiel in der Abwehr sind so Punkte, dass es eben nicht nur um die quasi Anzahl an Gegentoren geht, sondern wir führen die Statistik dann ein bisschen detaillierter eben, bekommen wir die Tore im aufgebauten Angriff, im Rückzug, vielleicht in Unterzahl. Und da gibt es dann schon einfach immer wieder Momente, wo man vielleicht vom Gefühl her denkt, die Abwehr ist grundsätzlich das Problem, aber man hat vielleicht 7 Tore über den Gegenstoß bekommen und war noch 10 Minuten in Unterzahl und hat da nochmal 5 Tore kassiert. Und das ja sind dann einfach Dinge, die man eben so ein bisschen analytisch rausbekommen kann, um dann eben nicht die falschen Schlüsse zu ziehen, weil wenn ich natürlich dachte, der aufgebaut oder die aufgebaute Abwehr ist das Problem, ändere irgendwas, obwohl das eigentlich gut lief, ja, wäre das natürlich blöd. Vielleicht solche Dinge.
Ich finde ja das auch interessant, dieses Statistik-Tool, was ihr erfasst habt, im Nachgang, wenn man so ein Spiel dann analysiert, dass man wirklich genau erkennen kann, ähnlich wie beim Handball Performance Index, ja, wie stark jetzt ein Spieler performt hat, nur dass ihr halt viel detaillierter noch guckt, gewinnt der jetzt die Zweikämpfe, wie schwer war der Zweikampf zu gewinnen und so weiter, ne? Diese ganze Geschichte. Das heißt, du könntest doch jetzt theoretisch, wahrscheinlich würdest du jetzt nicht antworten, genau ermitteln, welcher Spieler wie viele Punkte hat oder was könntest du nachgucken? Auf die Saison gesehen oder auf das Lemgo-Spiel gesehen?
Ja, ich könnte einiges nachgucken. Ja, also im Prinzip geht es wirklich in die Richtung wie beim HPI, dass man versucht, die einzelne Leistung des Spielers irgendwie in Zahlen sichtbar zu machen, aber eben das dann noch detaillierter. Also im Angriff ist vielleicht ein Beispiel, dass es ja bei Assists häufig so ist, dass einfach der letzte Passgeber einen Assist bekommt, egal was jetzt aber danach passiert ist. Und da ist es bei uns so, dass, also wenn jetzt, sag mal, Linus Arnesen spielt zu Alexander Weck, es ist noch überhaupt nichts passiert und Alexander Weck wirft jetzt einfach ein Tor aus dem Rückraum, dann würde Linus dafür keinen Assist bekommen, weil er hatte eigentlich jetzt nichts mit dem Tor zu tun. Und andersrum kann es aber auch sein, dass vielleicht Linus einen Zweikampf gewinnt, zu Alex spielt, Alex spielt weiter zu Noah und der wirft ein Tor. Und dann würden quasi sowohl Alex als auch Linus Teile des Assists dafür bekommen, weil eben auch beide einen Anteil einfach daran hatten. Und ohne Linus Zweikampf wäre es gar nicht dazu gekommen. Ja, das war vielleicht im Angriff so ein Beispiel, in welche Richtung es da geht.
Wenn ich da kurz einhaken darf, es würde Linus aber sogar einen Assistpunkt bekommen, wenn Noah nicht trifft, oder? In dem Fall.
Genau, weil wir versuchen da eben wirklich ja die Leistung dann in dem Fall von Linus zu bewerten. Und wenn jetzt Linus dann dreimal für die Chance von Noah sorgt und zweimal trifft, dann einmal nicht, aber alles andere war quasi identisch, dann hat Linus ja keinen Einfluss mehr darauf, ob Noah jetzt trifft oder nicht. Oder vielleicht stand ja auch in dem einen Fall Noah da und in dem anderen Tim und der eine hatte einen besseren Tag. Aber deswegen versuchen wir das wirklich, Glück oder Zufälle quasi versuchen, da rauszurechnen, dass man eben wirklich die Leistung des Spielers bewerten kann.
Das passiert beim HPI ja zum Beispiel gar nie, Thorsten, weil logischerweise, da ist es ein Assist, führt immer zu einem Tor. Das passiert halt hier jetzt nicht unbedingt. Du wolltest noch ein Beispiel für die Abwehr nennen?
Ich glaube, da ist auch beim HPI eben so, dass nur so, ich sag mal, ganz auffällige Dinge wie ich verursache eine 2-Minuten-Strafe oder ich verursache einen 7-Meter, geben dann eben negative Punkte oder ich fange einen Ball ab, das gibt was Positives. Aber gerade jetzt heutzutage werden ja extrem viele Zweikämpfe einfach geführt und da kann man dann eben sowohl positive als auch negative Punkte sammeln, ob man die Zweikämpfe eben gewinnt oder verliert, wie klar verliert man sie, dann die Nebenleute, wie gut helfen sie aus, wie gut setzen sie vielleicht taktische Vorgaben um, die wir vor dem Spiel besprochen haben, also sehr, sehr ausführlich einfach.
Und über dieses System wollt ihr einen Vorteil ja auch gegenüber der Konkurrenz haben, so ist die Hoffnung, die werden ja alle irgendwas in der Art führen, aber ihr hofft und glaubt natürlich das Beste zu haben.
Wir wollen möglichst gute Daten haben, damit wir einfach daraus die besten Schlüsse ziehen können. Wie die gegnerischen Mannschaften das machen, können wir ja nicht beeinflussen. Von daher konzentrieren wir uns darauf, einfach, dass es uns möglichst viel hilft.
Okay, aber Wettbewerbsvorteil ist doch eigentlich das Ziel grundsätzlich, oder nicht? Ich meine, deswegen macht man es doch.
Gut, ja, also am Ende wollen wir ja gewinnen und dementsprechend hilft natürlich alles, was man jetzt vielleicht irgendwie besser macht als der Gegner, aber sowas ist ja auch nicht transparent. Also wir wissen ja gar nicht, wie die anderen Mannschaften das jetzt genau dann im Detail machen. Ja. Von daher.
Aber wenn ihr jetzt einen neuen Spieler verpflichtet, nehmen wir Mats Andersen, kommt ja im Sommer. Da, wie viele Spiele scorst du dann auf diese Art und Weise, um so einen Vergleichswert zu kriegen?
Also bei neuen Spielern machen wir das nicht mit diesem gleichen System. Also am Ende ist das so komplex, dass es ja auch darum geht, zum Beispiel, vielleicht haben wir irgendeine Strategie entwickelt, in welche Richtung wollen wir den Angreifer haben bei uns. Und das können wir ja bei gegnerischen Mannschaften quasi gar nicht beurteilen. Also vielleicht sehe ich da jetzt ja ein Abwehrverhalten von Mats, was vielleicht ich sagen würde, ist ein Fehler. Vielleicht ist das aber in seiner Mannschaft der Plan. Also das heißt, es wäre sowieso einfach schwierig, das wirklich zu vergleichen mit unserem Team. Und es wäre natürlich einfach nochmal, also diese Analyse dauert einfach relativ lange. Und in der Regel hat man ja dann auch nicht nur einen Spieler, den man vielleicht beobachtet, sondern mehrere. Ja, ich glaube, das würde die Kapazitätsgrenzen dann auch nochmal sprengen, wenn wir das dann eben wirklich für, 10 Spieler machen würden.
Wofür nutzt ihr denn die Zahlen, die ihr dann jetzt habt? Einfach nur so dahergesagt, Lukas Stutzke hat 180 und Alexander Weckert 167. So, es sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Zahlen natürlich. Ja, vielleicht ist es 12,7, ich weiß es gar nicht natürlich. So, was weiß man denn dann? Weiß man dann einfach, okay, Stutzke ist der Mann, mit dem wir gehen sollen? Oder was ist da die Erkenntnis draus?
Also es ist nicht so, dass wir quasi die Zahl anschauen, sehen, okay, der eine hat 0,5 besser als der andere, jetzt spielt nur noch der. Sondern es geht eher darum, eher Auffälligkeiten zu finden, die man dann nochmal natürlich qualitativ irgendwie untersuchen muss. Dieser Wert wird quasi auch noch zeitlich verrechnet. Also das heißt, wir rechnen dann diesen Wert für alle Spieler immer noch hoch, als hätten sie 60 Minuten gespielt. Mhm. Weil da könnte es ja ein Beispiel sein, dass jetzt, bleiben wir bei Lukas und Alex, vielleicht spielt Lukas immer 40 Minuten und Alex bisher 20 und der Wert von beiden ist am Ende gleich gut und man sagt, oh, okay, ähnlich gut, aber Alex hatte dann quasi nur die Hälfte der Spielzeit Zeit, um diesen Wert zu erreichen, würde jetzt dann zeigen, ah, okay, vielleicht hätten wir Alex mehr spielen lassen sollen. Und also im Prinzip geht es eben wirklich darum, einfach solche Dinge festzustellen, wo man vielleicht dann erkennt, ah, okay, da müssen wir drauf achten, vielleicht lassen wir denen ein bisschen zu wenig spielen, vielleicht denen ein bisschen zu viel. Vielleicht erkennt man beim Spieler, dass er einfach aus einem gewissen Sektor nicht gut trifft, dafür in einem anderen viel effektiver ist, wo wir dann versuchen, eben mehr Wurfsituationen zu kreieren in Sektoren, wo er dann wirklich effektiv ist. Ja, solche Dinge.
Das könnte man dann aber auch filtern. Du könntest jetzt raussuchen, Djibril Mbengue aus dem Spot auf dem Feld trifft er zu so und so viel Prozent, aus dem Spot so und so viel und so, das könntest du filtern?
Ja.
Das war beeindruckend. Das ist schon ein gutes Stück Software, oder?
Ja, also bisher sind das drei Excel-Listen, die ich bearbeite. Also was diese Statistik angeht, für Videoanalyse haben wir eine Software. Wir haben immer noch die Hoffnung oder die Idee, wirklich diese Excel-Listen dann noch in der Software vielleicht irgendwann zu bekommen. Waren da jetzt auch schon mal in Gesprächen mit einer Firma. Das hat sich aber nicht als so einfach herausgestellt, dass wir da zumindest jetzt noch nicht kurz vor Abschluss sind.
Das klingt auch kompliziert.
Ja.
Hat dir die Technikstunde gefallen?
Absolut, absolut. Ich denke mal, wenn sich da Programmierer finden, die euch da auf die Kundschaft gäbe es für die Software vermutlich, oder? Habt ihr eigentlich den Businessplan schon stehen? Braucht es noch jemand, der es umsetzt?
Wenn es unter den Zuhörern einen technikaffinen Menschen gibt, der uns da gerne helfen möchte, kann er sich gerne melden.
Bald in der Höhle der Löwen.
Der BRC-Podcast. Per Pütz ist heute bei uns, 31 Jahre alt. Muss er mal kurz rechnen. Mal kurz mal in die Excel-Tabelle schauen. Laut Steckbrief in Hildesheim geboren. Allerdings, wenn ich so mir deine sportliche Karriere anschaue, scheint der Großteil deines Lebens dann doch in NRW stattgefunden zu haben.
Genau. Ich glaube, ich habe nur, weiß nicht, 1 bis 2 Jahre in Hildesheim gewohnt. Sind dann nach Solingen kurz umgezogen. Da war, glaube ich, auch nur 2, 3 Jahre gewohnt und seitdem in Leverkusen.
Aber das heißt, schon früh eigentlich Kontakt hier direkt dann auch in die Region gehabt. Ja, selbst als aktiver Handballer unter anderem in Hagen und beziehungsweise bei Hagen und Korschenbruch. Was sagst du, Korschenbruch, Korschenbräuch? Ist das eine alte Philosophiefrage, ne? Ich glaube, man sagt offizielle Aussprache ist Korschenbruch.
Ich denke auch.
Und manche sagen Bräuch, das Grevenbräuche-Ei. Aber ich glaube, nach Sprachregelungen, so bringen wir das hier mal zumindest auch mit allen bei für Verkehrsservice und Co. Greven oder Korschenbruch ist offizielle, zulässige Aussprache. Hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Podcast und Handball zu tun, aber ich wollte es mal.
Solingen und Leverkusen, haben. Die kann ich.
So, Solingen, Leverkusen und vor allem Opladen. Auch eine wichtige Station, über die wir, wie hast du es letztes Mal genannt, das Farmteam, das neue BRC Farmteam,
ja.
TUS 82 Opladen.
Genau, oder sagt man da TUS 82?
Das gibt es beides, würde ich sagen.
TUS 82, aber die 82 ist ganz wichtig, die taucht immer auf. Nur TUS Opladen, das geht nicht, da weiß man direkt, hat ein Amateur geschrieben. Oh.
Ja, nicht nur mit Amateuren, sondern vor allem auch mit dem Nachwuchs hat er da viel gearbeitet. Ja, in Dormagen, dann zuletzt auch erst als Co-Trainer, dann auch in der Hauptverantwortung in der Zweitliga, der letzten Zweitligasaison gearbeitet. Jetzt beim BRC noch ein Pütz. Das war natürlich das Erste, was auffiel. Noch ein Co-Trainer, noch ein Pütz. Neben Markus Pütz, den wir schon länger kennen. Aber, auch wenn die Frage schon tausendmal gekommen ist, habt ihr inzwischen mal alle Stammbäume verglichen? Gibt es irgendwelche Verwandtschaftlichkeiten, Ähnlichkeiten in Linien irgendwie im 18. Jahrhundert, haben sich da die Pützens schon mal getroffen?
Also so habe ich es jetzt nicht erforscht, aber mein Kenntnisstand ist, dass es da keine Verbindung gibt.
Okay, hat es irgendwann in den vergangenen Monaten schon mal witzige Verwechslungen der beiden Pütze gegeben, oder?
Ich hätte eine, aber fang du an.
Aber es war noch, bevor ich dann, glaube ich, hier war, war ich noch beim Deutschlandcup mit der Auswahl vom HV Mittelrhein und da gab es dann, glaube ich, irgendein Vorbericht und da stand dann dafür Markus Pütz, obwohl er mit dem Mittelrhein noch nie was zu tun hatte. Ansonsten jetzt was wirklich Witziges habe ich, glaube ich, nicht zu bieten.
Willst du meine haben?
Ja, sehr gerne.
Kollege von einer anderen Zeitung hat einen Text mitgenommen über Markus Pütz, der am HPI ja arbeitet. Schönes Foto von Per zugestellt.
Sehr gut. Das passiert uns hier heute nicht. Und wann genau, an welcher Stelle haben sich die Wege von Jamal Naji und dir das erste Mal gekreuzt? Ihr kennt euch ja schon was länger.
Die Jahreszahl ist jetzt wieder rechnen, aber denk mal, so vor 4, 5 Jahren, also haben wir in Dormagen das erste Mal quasi fest zusammengearbeitet. Da kam er aus Gummersbach und wurde Jugendkoordinator in Dormagen, während ich da eben Trainer in der Jugend war. Vorher kannten wir uns schon so ein bisschen über die Auswahlteams, wo Jamal ja auch schon Auswahltrainer war und ich dann irgendwann auch dazugestoßen bin. Also das waren quasi die ersten, wirklich, wo wir zusammengearbeitet haben. Ansonsten haben wir früher auch schon mal gegeneinander gespielt, aber ohne jetzt engeren Kontakt.
Und um das noch eben aus dem Lebenslauf abzuarbeiten, du hast nebenbei auch noch studiert, auch kein klassisches Sportstudium oder was wir hier schon mal so gehört haben, sondern irgendwas mit Logistik habe ich gelesen.
Genau, also ich habe zuerst ein duales Studium Logistikmanagement gemacht in Brühl. Und habe danach dann noch einen zweiten Bachelor in Finanzen und Controlling in Dortmund gemacht.
damit machst du jetzt erstmal
nicht so viel.
Die Handballkarte wird schon groß gespielt, ne? Das ist so.
Ja, also war jetzt nie, dass ich da irgendwie einen großen Plan hatte oder so, aber bisher lief es dann aber von Jahr zu Jahr ganz gut und als ich dann die Möglichkeit hatte, mich darauf zu konzentrieren, habe ich das dann auch gerne wahrgenommen.
Das heißt, welche Stelle war genau der Punkt, wo du gesagt hast, so, das ist jetzt erstmal meine Berufsschiene, Handballtrainer?
Ich denke vor 2, 3, 4 Jahren in Dormagen. Also ich glaube, vom Aufwand her habe ich es dann auch noch als während des zweiten Studiums zumindest schon relativ vollzeitmäßig gemacht. Und aber als es dann Richtung Ende des zweiten Studiums ging, war ja dann quasi so ein bisschen die Entscheidung, was kommt danach. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, es eben wirklich Vollzeit in Dormagen zu machen. Und dann ja, habe ich mich dafür auch entschieden.
In Dormagen war ja ganz interessant, zweite Liga als Co-Trainer aktiv. Und dann ist der Trainer, also man hat sich vom Trainer getrennt mal zumindest. Und da waren dann auch einige Spieltage auf der Uhr. Und dann bist du Cheftrainer geworden. Kannst du an der Seitenlinie auch so abgehen wie Jamal, so emotional? Ist das möglich? Ich meine, du bist so ein total in dir ruhender Typ.
Also ich glaube, genauso wie Jamal nicht. Wie du sagst, bin ich schon eher der ruhigere und analytische Typ. Aber natürlich gibt es auch mal Situationen, die vielleicht ein emotionales Handeln erfordern. Dann geht das natürlich auch. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das die Regel.
Und da ist auch Jan Artmann noch dafür da, ne? Der dann deinen Partner übernimmt.
Gab's da denn in Dormagen überhaupt mal Anlass? Ich glaube, es lief ja gar nicht schlecht, ne?
Nee, das stimmt. Also wir sind mit einer relativ großen Hypothek in die Rückrunde gegangen. Hatten, glaube ich, weiß ich auch nicht, 6 Punkte Rückstand zu den rettenden Plätzen. Und von daher, da wir es dann am Ende geschafft haben, zeigt ja, dass es in der Regel ganz gut lief. Von daher gab es da jetzt keine vielen Anlässe, wo es das wirklich erfordert hat. Aber der Mannschaft war eigentlich ziemlich klar, ja, wie wichtig die Rückrunde ist. Von daher war das jetzt nicht mein Hauptjob da, die Mannschaft zu motivieren oder zusammenzuhalten.
Und da stand ja schon fest, dass du zum Bergischen HC kommen wirst, als Co-Trainer mit Jamal Naji zusammen. Aber da es ja so gut als Cheftrainer lief, hast du ja zwischenzeitlich gedacht, ah verdammt, jetzt muss ich hier zum BRC. Ich würde doch hier lieber weitermachen, schön, als Cheftrainer oder so.
Nee, ich wusste ja schon, was ich mit der Zusage mache. Und ja, also das letzte Jahr, halbe Jahr hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und unabhängig vom BRC hätte ich mir auch vorstellen können, das weiterzumachen. Aber ja, ich habe es zu keiner Sekunde bereut.
Habe ich mir fast gedacht.
Andere Antworten hätten jetzt auch unglücklich erscheinen können, aber
und als Spieler,
aber sie wären auch verständlich gewesen.
Und als Spieler warst du ja quasi immer, zumindest in den letzten Jahren, immer beim TuS 82 gemeldet und sogar diese Saison noch regelmäßig neben den ganzen Videoschnitten und Trainingseinheiten mit dem BRC und Spielen, wenn du mal Zeit hattest, hast du da auch noch einige 7 Meter reingeschmissen, ne? Und teilweise sogar Außenbahn gespielt oder sogar Mitte, ich weiß nicht, aber gespielt jedenfalls.
Ja, genau, also eigentlich war ich zu Saisonbeginn da nicht gemeldet. Ja, hatte dann aber irgendwann mit dem Trainer mal gesprochen, wollte mich eigentlich nur wieder ein bisschen bewegen, damit man selber ein bisschen aktiv ist und da Handballspielen dann aber mehr Spaß macht als Laufen gehen oder so. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen zum Training gehen, um ja, Sport zu treiben. Und dann hatte Opladen zwischendurch immer ein bisschen Verletzungssorgen und hat mich dann zwischendurch gebeten, ob ich vielleicht ein bisschen aushelfen kann. Was ich aber zu 90% auf 7 Meter reduziert hat. Und ja, wenn aber vielleicht auf einer Position mal ein Spieler irgendwie 2 Minuten hatte oder eine Pause brauchte, dann habe ich auch ein paar Minuten gespielt.
Was natürlich die Frage aufwirft, wie sieht, nur eine Vorstellung zu haben, wie sieht die Arbeitswoche des Per Pütz, wie sieht die Arbeitswoche eines Co-Trainers beim BRC aus?
Ich sage mal, in so einer normalen Woche, wo wir am Wochenende gespielt haben und am nächsten Wochenende wieder, sind nach dem Spiel eben meine Aufgabe, vor allem die Statistik zu machen. Ja, wie schon angedeutet, sind das momentan 3 Excel-Dateien quasi, die eben mehr oder weniger ausführlich sind. Von daher dauert das einfach schon mal relativ lange.
Heißt, nur mal eine Idee dafür zu haben. Wie lange sitzt du jetzt an so einer Aufarbeitung so eines Samstags?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe es jetzt noch nie wirklich gemessen und hängt vielleicht manchmal ein bisschen an Tagesform ab. Aber mit allen dreien zusammen so 4-5 Stunden, würde ich sagen.
Okay, das ist schon einiges.
Dann natürlich die normalen Trainingseinheiten unter der Woche, bin ich natürlich immer da. Dann in der Trainingsplanung ist es auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Trainingseinheiten, wo Jamal mir vielleicht gewisse Aufgaben gibt, wo wir dann, wie heute haben wir aufgeteilt, dann habe ich die Außen betreut und Jamal die Rückraumspieler. Ab und zu mache ich vielleicht auch mal eine ganze Einheit. Dann gibt es aber auch eben Einheiten, wo ich quasi nur anwesend bin und dann aber individuelle Korrekturen vielleicht gebe, wo ich jetzt aber keinen Vorbereitungsaufwand hatte. Dann stimmen wir uns manchmal natürlich über Trainings oder generell über die Trainingsinhalte einfach ab. Und in der Vorbereitung auf die Spiele schneiden wir erstmal die Gegner, dass wir da quasi immer möglichst viele Videoschnitte haben, was wir uns aufteilen. Und dann schauen sich beide nochmal die Videoschnitte an. Dann sprechen wir im Prinzip alles durch. Was macht der Gegner? Wie wollen wir das in der Abwehr lösen? Was für Besonderheiten gibt es in der Abwehr? Was können wir dagegen spielen? Und so weiter.
Wir hörten zu Beginn der Saison schon von, waren es Tom 7 Monitore bei euch im Coach-Büro? Stimmt die Zahl noch oder sind es schon mehr geworden? Oder?
Also an Monitoren, die, glaube ich, wirklich benutzt werden, wahrscheinlich 5. Wenn man die Laptops dazu zählt, dann könnte man auf 7 kommen. Aber wir haben einen Fernseher an der Wand hängen, wenn wir eben irgendwas gleichzeitig quasi zusammen anschauen wollen. Und ansonsten hat aber im Prinzip einfach jeder 2 Bildschirme, um aber wenn ich zum Beispiel die Statistik mache, kann ich eben auf dem einen Monitor die Excel-Liste haben und auf dem anderen Monitor das Video. Sonst würde es aber noch länger dauern.
Aber wir haben gehört, wenn dann mal kein Spiel ist, du auch nichts zu schneiden hast und nicht beim TuS 82 Opladen aushilfst, treibst du dich gelegentlich aber auch noch ganz gerne in anderen Hallen rum und guckst dir andere Spiele an.
Ja, also das gehört auch einfach ein bisschen zu meiner Aufgabe, dass ich eben mit dem Scouting dabei bin und dementsprechend, ich sag mal jetzt hier in der Region Spiele anschaue, wo es vielleicht junge, talentierte Spieler gibt, die irgendwann vielleicht interessant von sein könnten. Aber ansonsten natürlich auch eben viel über Videostudium, dass man da schaut, was für Optionen gibt es. Und wir haben halt das Ziel, dass wir nicht in dieser, ich sag mal, Spirale sind, dass wir auf einer Position einen Spieler brauchen und dann gibt es eine Fülle an Spielerberatern, die uns anrufen und sagen, hier, wie wär's denn mit dem? Und dass man quasi dann nur aus, sag mal, extern vorgegebenen Namen irgendwie aussuchen muss, weil man jetzt eben zeitnah Bedarf hat. Sondern wir versuchen eher eben langfristig quasi Spieler zu finden, die wir gerne bei uns hätten, die vielleicht zu unserem System passen. Dass man quasi, wenn wir dann der Bedarf aufkommt, schon auch eigene Ideen hat und Spieler beobachtet hat.
Aber das heißt, in so einer durchschnittlichen Woche, deine Freundin, Frau, sieht dich nur gelegentlich oder auch am Monitor primär? Oder?
Ich sag mal, der Vorteil ist, dass wir jetzt ja morgens trainieren, dadurch meine Arbeitszeiten sich zumindest von der, wann die am Tag stattfindet, deutlich mehr synchronisiert hat zu ihren Arbeitszeiten. Und von daher ist es durchaus ein bisschen besser geworden. Nicht, weil es jetzt eben weniger Arbeit ist, aber einfach, weil es ein bisschen besser gelegen ist. Und in Dormagen eben einfach nur oft ein Abendstraining war und sich das dann noch schlimmer überschnitten hat. Oder ich in Dormagen auch regelmäßig 3 Spiele am Wochenende mit Jugend und Herren zusammen hatte. Von daher ist es sogar eher ein bisschen besser geworden.
Aber ist sie denn auch Handball interessiert oder aktiv sogar selbst? Oder wollen sie nicht zu neugierig sein? Also?
Oh ja, sie ist auch Handball interessiert. Okay. Sie ist auch Physiotherapeutin bei Opladen. Heißt, das war dann auch noch eine Gelegenheit, sich ja zu sehen. Von daher.
Aha. Das ist der eigentliche Grund, weshalb er noch in Opladen spielt. Damit er seine Frau mal sieht, wenn sie ihn massiert. Ja.
Löwenzeit.
Jetzt haben wir viel über Statistik, Analysemöglichkeiten, deine 3 Excel-Tabellen und Co. gehört. Spitzt es mal ein bisschen zu, aber das, was wir eingangs über die Probleme im Lemgo-Spiel besprochen haben, auch Mentalitätsfragen, wie stehe ich als Mannschaft zusammen, psychologische Faktoren, die damit reinspielen, die Probleme, die wir da in Lemgo gesehen oder vielleicht thematisiert haben, sind nicht die, die man zwingend in so einem Tool dann sieht, oder?
Nee, das stimmt. Manchmal kann man vielleicht erkennen, dass es dann vielleicht doch ein handballisches Problem war und nicht so ein Problem. Aber natürlich gibt es einfach Dinge, die über das Sportliche und über Zahlen hinausgehen. Mit Sicherheit war das in Lemgo jetzt durchaus ein Problem, was man eben nicht durch Statistiken erklären kann.
Aber wie kann man es dann angehen? Also über was denkt man danach als Trainer in so einem Moment?
Ja, also ich denke, da muss man natürlich generell mit der Mannschaft sprechen, aber auch vielleicht mit einzelnen Spielern einfach. Dass aber jeder, es gibt ja unterschiedliche Spielertypen, ob man da jetzt auch eher ruhigere Typen hat oder eben, ich sag mal, Kämpfer oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und man kann da mit Sicherheit nicht die Spieler jetzt komplett in ihrem charakterlichen Wesen ändern. Aber natürlich hat eben auch jeder Spieler aber eine gewisse Verantwortung und muss dann vielleicht sich eben auch in so einem Bereich zumindest verbessern, um da eben der Mannschaft insgesamt zu helfen und dass wir eben in solchen schwierigen Situationen eben zusammenstehen und uns rauskämpfen. Und ich glaube, das geht natürlich vor allem dann durch Gespräche, dass man eben mit den einzelnen Spielern vielleicht auch eben klar macht, was man von ihnen erwartet oder was man auch eben nicht von ihnen erwartet. Ich glaube, das geht vor allem dadurch.
Wenn es anders wäre, würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn wir hören von Linus, wir sind nicht aufgetreten wie eine Mannschaft. Wenn wir die Mannschaft so erleben, abseits des Feldes, in den Interviews hier, wenn ihr übereinander sprecht, habe ich immer das Gefühl, das ist so wie diese Truppe jetzt, ziemlich neu formiert ja auch in diesem Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren. An sich hat man das Gefühl, ist das eine gut funktionierende Mannschaft, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, das sind zwei Lager, drei Journalisten und der Rest bastelt sich irgendwie so zusammen, oder?
Nee, ich glaube auch, dass die Mannschaft grundsätzlich ja, sich gut versteht oder auch gut zusammenarbeitet. Und ja, glaube nicht eben, dass das Kernproblem ist, dass es da irgendwelche Risse in der Mannschaft oder sowas gibt. Ja, sondern eher einfach, dass wir uns eben manchmal an manchen Tagen schwer tun, wenn es nicht läuft, uns da irgendwie rauszukämpfen. Was wir einfach eben als Mannschaft versuchen müssen zu verbessern, dass wir uns eben noch mehr dagegen wehren und uns versuchen, da eben besser zu verkaufen.
Ich weiß, das ist eine doofe Frage jetzt für dich zu beantworten, aber wäre das schon eine Option für dich zu sagen, hey, Co-Trainer ist cool, aber irgendwann, jetzt mal losgelöst, wo auch immer, da jetzt zu bleiben auf der Schiene, vielleicht sogar irgendwann auch mal Erstliga-Coach eigenverantwortlich zu sein, ist schon jetzt was, wo du grundsätzlich sagst, kommt Zeit, kommt Job, oder?
Ja, also ist auf jeden Fall was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, ich bin da wirklich relativ flexibel. Also ich finde einfach beide Rollen gut, kann mir beide Rollen auch langfristig vorstellen. Und von daher kommt es, glaube ich, dann immer auf die konkrete Situation auf die konkrete Möglichkeit. Aber ja, ist was ich mir vorstellen kann.
Ich könnte es mir auch vorstellen.
Du, Bundesliga-Coachen.
Nein, das wäre Pierre Pütz in x Jahren an der Seitenlinie von HBZ sehen.
Ja, kann ich mir auch denken.
Also als Cheftrainer.
Ja, man wird ja irgendwann wissen wollen, ob das eine Eintagsfliege war in Dormagen, dass das so gut gelaufen ist oder...
Ne? Oder er verdient einfach nur die Kohle mit dem Absatz dieser Software, die dann irgendwann irgendwer programmiert hat. Und
ja, dann lässt man coachen. Das ist,
genau.
Ne? Ja, ja, genau.
Kommen wir von Theorie und Gedankenspielen zurück in den Alltag. Jetzt steht ja erstmal am kommenden Wochenende ein spielfreies Wochenende zum Starten in Mai an. Dann allerdings eine ja quasi halbe englische Woche zumindest mit Donnerstag, 4. Mai, Heimspiel gegen Leipzig und am darauffolgenden Sonntag dann das Auswärtsspiel beim SC Magdeburg. Zwei unterschiedlich schwierige, zwei unterschiedlich spannende Aufgaben.
Ja, dass es in Magdeburg spannend ist, das muss der BRC erstmal beweisen. Aber gegen Leipzig finde ich es auf jeden Fall spannend. Vor allem finde ich Leipzig eins der kuriosesten Teams in dieser Saison. Sind unheimlich schlecht gestartet, haben dann eine Siegesserie, ich glaube 6 Spiele in Folge. Dann kommt der BRC und haut die mal eben weg. Dann verlieren die, glaube ich, nochmal und dann gewinnen sie nochmal 10 Spiele in Folge, unter anderem gegen Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Berlin auch. Auf jeden Fall die Top-Teams. Und man denkt, okay, die ziehen jetzt mal richtig durch. Und nach diesem Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben sie jetzt zuletzt wieder 5-mal in Folge verloren. Also aus denen werde ich nicht schlau. Du vielleicht.
Naja, das wäre jetzt vielleicht auch noch so ein Beispiel gewesen, was ja, wie verrückt es im Sport einfach mal schon zugeht. Aber ist ja dann hoffentlich gut, dass wir nominell keine Spitzenmannschaft sind, gegen die Leipzig jetzt zuletzt immer gewonnen hat.
Wie empfindest du denn die Drucksituation in diesem Spiel? Ist das nach Lemgo jetzt einfach höher, sich anders zu präsentieren? Ich meine, man kann ja nicht sagen, man muss Leipzig schlagen. Das wird ja ungefähr so eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe sein, ne?
Ja, also mit Sicherheit werden wir das natürlich deutlich besser machen wollen und da eine positive Reaktion drauf zeigen. Wie du gesagt hast, ich glaube, in diesem Mittelfeld in der Liga sind wir sehr ausgeglichen. Da haben alle Mannschaften auch ihre Qualitäten. Von daher wird es natürlich nicht einfach, aber klar haben wir das Ziel, da zu gewinnen.
Insofern zumindest von der Konstellation her gut, dass es so rum ist und nicht andersrum, dass man jetzt erstmal, denke ich mal, vollen Fokus auf Leipzig legt und dann, naja, guck mal zwei Tage, dann kommt halt Magdeburg und dann kommt halt Magdeburg.
Ja, Magdeburg ist natürlich, ich meine, gestern haben sie am Sonntag, haben sie mit einem Tor gewonnen gegen Hannover. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, dass es so knapp war, wobei ich nur das Ergebnis gesehen habe. Also ich habe nichts vom Spiel gesehen. Ich dachte nur trotzdem, naja, Magdeburger Anspruch wird sein, sollte sein, Hannover, das gegen Hannover nicht so spannend zu haben, sag ich mal. Ne? Von daher, man weiß nie, was passiert. Und der BRC hat ja auch schon sensationell in Magdeburg gewonnen, sodass er gar nicht so lange her ist. Ich meine, wer weiß. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall in der Lage, in jede Richtung zu überraschen.
Dann fange ich unsere Tippfrage mal so rum an. Wer wird denn deutscher Meister?
Gute Frage. Zuletzt immer Füchse Berlin gesagt. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Tipp.
Ja, ich denke Kiel weiterhin, ja.
Jetzt bringt er mich ins Dilemma. Ich hätte auch gesagt, Magdeburg wird es nicht, sagt mir mein Gefühl gerade.
Also Magdeburg wie die im Dezember gespielt haben. Mhm. Da habe ich mehrmals gesagt, ich muss eigentlich meinen Meistertipp revidieren. So wie die da gespielt haben, dachte ich, die werden das machen. Die werden es gewinnen. Aber jetzt so zuletzt war ich auch nicht mehr so überzeugt. Und ja, vielleicht setze ich da doch die gute alte Routine in Kiel. Die machen es ja irgendwie auch so ein bisschen unscheinbar, diese Saison. Die großen Ereignisse passieren immer woanders. Ne? Und Kiel geht einfach so durch. Haben sie mal gegen Leipzig verloren, okay, aber... Die werden es am Ende machen, glaube ich.
Dann aber doch noch, diese Tradition wollen wir nicht sterben lassen. Fragen wir auch dich, Per, nach einem Spieltipp für das Leipzig-Spiel.
Sage ich mal 29-26.
Tom?
Ja, der BRC hat zuletzt immer über 30 Gegentore kassiert. Waren natürlich auch immer sehr schnelle Spiele, aber ich glaube, es wird weiter viele Tore geben. Also 34-31, sage ich mal.
Dann bin ich bei einem 30-28 für den BRC. Eins davon nehmen wir. Oder die Quersumme aus allem. Wir schmeißen mal kurz Excel an und spucken uns das mathematisch wahrscheinlichste Ergebnis in dieser Konstellation aus. Aber haben festgestellt, Zahlen sind die Statistikwelt eine tierisch spannende, aber schön auch immer noch Menschen dahinter zu haben, die diese Software bedienen. Und es war sehr spannend, dich kennengelernt zu haben. Per Pütz, Dankeschön für den Besuch.
Gerne.
Danke, Tom. Ich freue mich auch mal, dich kennenzulernen.
Ja, ist immer wieder schön mit dir,
Thorsten. Immer wieder, ja, ja. Auf ein neues.
Beim nächsten Mal.
Tanzt schön hinein in den Mai oder was auch immer ihr vorhabt.
Definitiv.
Das war die Löwenzeit. Bis dahin alles Gute.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.